A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda. Es ist Samstag und Marieke und ich haben eine sehr aufregende Woche hinter uns. Mhm. Willst du erzählen, warum?
Ja, wir waren am Donnerstag im Studio, und zwar nicht in unserem Studio, wo wir manchmal aufnehmen, sondern im Studio von Podimo. Und zwar mit unseren wunderbaren Kolleginnen Maren und Steffi von Menschen und Monster bzw. Kaltblütig. Und wir kennen die beiden ja schon. Ja, ich glaube, wir sind diesen Pfad des Podcastens auch sehr synchron gegangen. Also machen beide schon sehr, sehr lange Podcasts. Die beiden hatten jetzt gerade ihre 200. Folge, wo wir auch bald sind. Und ja, wir kennen uns jetzt auch schon länger, auch mal, haben uns auch schon persönlich getroffen. Und war es total schön, mit den beiden im Studio zu sitzen. Und wir haben zwei richtig coole Folgen aufgenommen, hatten sehr viel Spaß. Und
ja, es war sehr cool. Die gibt es auch ganz bald zu hören. Also könnt ihr Äuglein und Öhrchen offen halten. Dann seht ihr, worum es in den Fall ging, den wir mit den Mädels besprochen haben. Und was natürlich ganz cool ist, die Mädels gehen jetzt im Frühling auf Tour. Also wenn ihr Lust auf True Crime habt, dann können wir das auf jeden Fall empfehlen. Wir werden wahrscheinlich auch vorbeischauen in Berlin. Und wir gehen ja auch auf Tour im Herbst. Haben wir schon lange nicht mehr angesprochen. Genau. Wenn ihr dafür Tickets möchtet, die findet ihr immer in unseren Shownotes. Aber ja, dachten wir, wir sprechen das auch nochmal an.
Ja, finde ich gut. Unser Fall zieht uns heute in die USA, Oktober 2015. Das Telefon eines Fernsehsenders klingelt. Der Anruf wird angenommen. Ich will einen Mord gestehen, sagt die Stimme in der Leitung. Sommer 1983. Ein junger Mann kniet auf dem Boden, streckt die Hände in die Luft. Er scheint zu weinen. Ein früherer Tag im Sommer 1983. Als der Mann mit dem Spaten in die Erde sticht, spürt er Widerstand. Etwas Hartes, Unerwartetes. Ein Stein? Der Mann blickt auf seinen Spaten und sieht lange Haare. 17 Monate zuvor. Frühjahr 1982. Wir begeben uns heute nach Milwaukee, einer Stadt im US-Bundesstaat Wisconsin, der im Norden des mittleren Westens der USA liegt. Milwaukee ist die größte Stadt in Wisconsin und in den 80er Jahren leben mehr als 600.000 Menschen in der Stadt, die sich an die Ostseite des riesigen Lake Michigans schmiegt. Die Mitchell Street Neighborhood gehört zur South Side von Milwaukee, einem Teil der Stadt, der insbesondere durch die polnische Community geprägt wurde. Auch architektonisch, was man nicht zuletzt an den vielen Kirchtürmen erkennt, die sich von hier aus in den Himmel recken. Die Grundstücke in der Nachbarschaft sind oft klein, rechteckig. Die Häuser mit ihren individuell gesteuerten Holzfassaden, Verandas und kleinen Vorgärten blicken auf von Gehwege und Bäumen gesäumte Straßen. Hier, an der Westlake Avenue, umgeben von kleinen Nebenstraßen, steht ein imposantes, wenn auch nicht gerade hübsches Gebäude aus dunkelrotem Backstein, das in den 80er Jahren die lokale Junior High School beherbergt, mittlerweile aber das Zuhause der Hayes Bilingual School ist. Es ist der Morgen des 16. März 1982 und aus allen Himmelsrichtungen strömen Kinder und Jugendliche zur Junior High. Darunter zwei Mädchen in abgestimmten Outfits. Beide tragen die gleichen braunen Korthosen, die gleichen weißen Oberteile. Die Outfits der beiden sind brandneu. Erst einen Tag zuvor waren die 13-jährige Carrie Ann Jopek und ihre Freundin Margie zusammen shoppen gewesen, hatten sich ihre Zwillingsoutfits gekauft und Margie hatte anschließend bei Carrie übernachtet. Normalerweise darf Margie eigentlich nicht unter der Woche bei Freundinnen übernachten, aber da Carrie so dicht an der Schule wohnt, 2 Minuten Fußweg, hatte Margies Mutter eine Ausnahme gemacht. An der Schule angekommen, trennen sich die Wege der beiden Mädchen, die an diesem Tag keine gemeinsamen Kurse haben. Als Carrie und Margie sich dann einige Stunden später wieder über den Weg laufen, wird Carrie aufgelöst. Sie wurde für 3 Tage von der Schule suspendiert. Carrie erzählt Margie, dass einer ihrer Mitschüler Farbe auf ihr neues Outfit gespritzt habe, woraufhin sie ihn geschlagen habe. Eigentlich müsste Carrie die Schule jetzt sofort verlassen, doch sie scheint Angst zu haben, vor allem vor der Reaktion ihres Stiefvaters Fred. Margie überlegt, ob sie Carrie irgendwie beistehen kann. Sie könnte vielleicht auch schwänzen und Carrie nach Hause begleiten. Doch am Ende entscheidet Margie sich, in der Schule zu bleiben und Carrie macht sich alleine auf den Nachhauseweg. Dort wird Carrie auch schon erwartet. Die Schule hatte angerufen und ihre Mutter Carol Thusner über die dreitägige Suspendierung in Kenntnis gesetzt. Eigentlich wollten sie auch, dass Carol ihre Tochter von der Schule abholt. Das hatte Carol jedoch abgelehnt. Carrie ist schließlich alt genug, um die 2 Minuten von der Schule nach Hause zu laufen. Und zudem ist Carol sich sicher, dass es ihrer Tochter unglaublich peinlich wäre, wenn sie auf einmal vor den Toren der Schule stehen würde. Und so wartet Carol lieber darauf, dass Carrie sich die 200 Meter nach Hause schleppt, die betonierte Treppe zu ihrem schmalen, zweistöckigen Holzhaus hochläuft und sich in das dreitägige Exil begibt. Carol wartet und wartet und wartet. Doch Carrie kommt einfach nicht. Die Stunden vergehen. Schulkinder laufen die Straße entlang, Nachbarinnen kommen von der Arbeit nach Hause und Dinner werden gekocht. Nur Carrie lässt sich nicht blicken. Vielleicht ist sie ja bei ihrer Freundin Robin Mand. Die wohnt nur ein paar Häuser weiter auf der anderen Straßenseite. Doch als Carol über die Straße läuft, bei den Mands an der Tür klopft und nach Carrie fragt, kann ihr niemand weiterhelfen. Hier ist sie auf jeden Fall nicht. Auch keine der Freundinnen oder Bekannten, die Carol in den nächsten Stunden anruft, können ihr eine Antwort auf die Frage geben, wo ihre Tochter stecken könnte. Ungute Gedanken machen sich in Carols Kopf breit. Szenarien, die ihr gar nicht gefallen. Denn klar, Carrie ist nicht nur selbstständig und selbstbewusst, sie ist auch stur und hitzköpfig, will immer ihren Kopf durchsetzen und nicht selten fliegen die Fetzen. Insbesondere Carrie und ihr Stiefvater Fred geraten äußerst oft aneinander. Dann schreit Carrie ihn an, er sei nicht ihr Vater und er könne ihr gar nichts vorschreiben. Doch so rebellisch und so wild das Herz in Carries Brust auch klopfen mag, Carol ist sich sicher, dass Carrie sich bei ihr melden würde. Dass Carrie nicht einfach so lange wegbleiben würde. Sie würde anrufen. Irgendwas. Doch nichts kommt. Kein Mucks. Am Abend trommelt Carol schließlich einen kleinen Suchtrupp zusammen. Gut 30 Menschen aus der Nachbarschaft sind zusammengekommen, laufen nun durch die dunklen Straßen, rufen Carries Namen, halten Ausschau und fragen, ob irgendjemand sie gesehen hat. Doch auch sie haben keinen Erfolg. Und Carol wendet sich schließlich an die Polizei. Und so beginnen am nächsten Tag die Ermittlungen im vermissten Fall Carrie Ann Jopek. Nicht nur die Mitchell Street Neighborhood, auch Carries soziales Umfeld wird nun beleuchtet. Freundinnen, Bekannte und Nachbarinnen werden befragt. Hatte Carrie vielleicht einen Freund? War sie zu irgendjemandem ins Auto gestiegen? Gab es irgendjemanden, der sie nach der Schule noch gesehen hat? Jeden Tag bis spät am Abend läuft Carol nun durch die Nachbarschaft, hängt Flyer auf, ruft nach ihrer Tochter und bittet schließlich die Lokalzeitung, Carries Bild zu drucken und über ihr Verschwinden zu informieren. Bald darauf geht ein Hinweis bei der Polizei ein. Es geht um eine frisch gegossene Betonfläche in einem Garten in der Nachbarschaft. War es ein Zufall, dass der Hausbesitzer die Fläche hinter seinem Haus zeitgleich zu Carries Verschwinden neu gegossen hatte? Um herauszufinden, ob der frisch gegossene Beton ein Geheimnis versteckt, steht die Polizei bald darauf mit einem Radargerät ausgerüstet im Garten der Thusners. Denn es war Carries Stiefvater Fred gewesen, der die Fläche betoniert hatte. Der Mann, mit dem Carrie sich so oft in die Haare bekommen hatte. Der Mann, vor dessen Reaktion Carrie am Tag ihres Verschwindens solche Angst gehabt zu haben scheint. Doch bei der Untersuchung der Fläche können keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Und so unangenehm das Polizeiaufgebot im eigenen Garten auch sein mag, Fred ist froh, dass die Polizei Carries Verschwinden ernst nimmt und dass jetzt auch offiziell bestätigt wurde, dass bei ihnen im Garten keine dunklen Abgründe lauern. Doch verdrängen lässt sich der dunkle Schatten, der jetzt über der Nachbarschaft liegt, nicht. Wobei es natürlich auch möglich ist, dass der Schlüssel zu Carries Verschwinden nicht in ihrer Mitte liegt. Immer wieder melden sich Zeugen und Zeuginnen bei der Polizei und berichten, Carrie an den verschiedensten Orten gesichtet zu haben. Einige der Hinweise klingen vielversprechend oder zumindest nicht vollkommen absurd, doch keine der Spuren, die sich aus ihnen ergeben und die Polizei verfolgt, führen zu Carrie. Doch eines Tages ist es dann Carols Blick, der an einem jungen Mädchen hängen bleibt. Da ist sie. »Hey, Carrie!« ruft Carol und das Mädchen rennt weg, verschwindet. Als Carol wieder zu Hause ist, weint sie bittere Tränen. Warum ist ihre Tochter vor ihr weggelaufen? Warum kommt Carrie nicht nach Hause? Carries Verschwinden stellt nicht nur ihre Familie, sondern die ganze Nachbarschaft auf die Probe. Denn was, wenn einer von ihnen hinter ihrem Verschwinden steckt? Denn was, wenn einer von ihnen dahinter steckt? Ein bekanntes Gesicht, ein vertrauter Name. Auch in Carols Kopf tänzelt ein Name. John, genannt Johnny Mand, ist der ältere Bruder von Carries Freundin Robin. John ist ein Schulabbrecher, ein Bad Boy, der den jüngeren Kids in der Nachbarschaft nicht nur Zigaretten und Alkohol, sondern vermutlich auch andere illegale Drogen beschafft. Johnny hatte sich an sie rangemacht, hatte Carol einige Zeit vor ihrem Verschwinden anvertraut. Und Carries Heimweg von der Schule hätte sie genau am Haus der Mans vorbeigeführt. Als die Polizei schließlich mit John Mann redet, gibt er zwar an, am Tag ihres Verschwindens alleine zu Hause gewesen zu sein, Carrie habe er jedoch nicht gesehen. Weitere Hinweise, die auf eine Verwicklung von John hinweisen könnten, gibt es nicht. Es ist nicht genug, um weitere Schritte gegen ihn einzuleiten, nicht genug, um ihn von der Liste der Verdächtigen zu streichen und vor allem auch nicht genug, um das Flüstern der Nachbarschaft ruhig zu stellen. Als eines Nachts eine Schaufensterpuppe vor die Haustür der Tusners gestellt wird und deren Hals ein Schild mit den Worten "You're next", also "Du bist die Nächste", hängt, kocht die Angst in der Nachbarschaft hoch. Und Carries kleine Schwester Maggie hat Angst, dass sie wirklich die Nächste sein wird. Dass die dunklen Schatten, die sich seit Carries Verschwinden jede Nacht in ihr Kinderzimmer stehlen, sie holen werden. Die Monate vergehen. Es wird Sommer, Herbst, Winter, wieder Frühling und wieder Sommer. Ein Tag im August 1983. 17 Monate sind seit Carries Verschwinden vergangen. Der Mann steht mit seinem Spaten im Garten hinter dem gelben Holzhaus. Die Veranda, die hier auf der Rückseite des Hauses gewesen war, hatte er, auf Wunsch seiner Auftraggeberin, schon abgerissen. Jetzt ist der Boden dran. Er soll ihn ebnen. Der Mann setzt den Spaten an und sticht in den Boden, spürt einen harten Widerstand. Ein Stein? Ein Blick. Da sind Haare an seinem Spaten. Ein modriger Geruch drängt in die Nase. Haare, Knochen. Kurze Zeit später sind die Technikerin der Polizei im Garten und beginnen die menschlichen Überreste, die unter einer wenige Zentimeter dicken Schicht aus Erde verborgen waren, freizulegen. Die Leiche, die sie finden, ist halb mumifiziert, teilweise skelettiert, noch voll bekleidet und war in der fetalen Position liegend verscharrt worden. Polizei, Menschen aus der Nachbarschaft, Reporterinnen und Kameramänner drängen sich vor und hinter dem gelben Holzhaus. Als Carols Blick auf das Getümmel auf der anderen Straßenseite fällt, sie die Menschen in Polizeiuniform entdeckt, läuft sie aus dem Haus, über die Straße, zum gelben Holzhaus. Sie hat eine schreckliche Vorahnung. Eine Polizistin stellt sich ihr in den Weg und fragt, was sie hier wolle. Und es ist Carries Freundin Robin, die der Polizistin nun erklärt, dass Carols Tochter seit Monaten vermisst wird und dass es sich bei der Leiche im Garten womöglich um sie handeln könnte. Die Polizistin bittet Carol, nach Hause zu gehen. Sie werden sich bei ihr melden. Carol dreht um, kehrt dem gelben Holzhaus der Mans den Rücken und geht nach Hause. Seit Monaten hatte sie geahnt, dass Carrie tot war, hatte versucht, das Gefühl zu verdrängen. Jetzt betet sie. Vielleicht sind es auch nicht die Knochen ihrer Tochter, die man hinter dem Haus der Mans aus der Erde pult. Doch am nächsten Tag steht Carol in der Rechtsmedizin, hält die Jacke der Toten in der Hand. Es ist die Jacke ihrer Tochter. Der Abgleich mit zahnärztlichen Unterlagen wird schließlich auch offiziell bestätigen. Sie haben Carrie gefunden. Bei der Autopsie ihrer Leiche wird festgestellt, dass der Atlas, der oberste, also erste Wirbel der Wirbelsäule, angebrochen ist, möglicherweise als Folge eines Schleudertraumas, möglicherweise als Folge eines Schlags. Zudem weist die linke Schädelseite eine Fraktur auf. Ob die Verletzungen Folge einer vorsätzlichen Handlung oder eines Unfalls sind, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Eine eindeutige Todesursache kann der Bericht zwar so nicht benennen, aufgrund der Umstände des Leichenfundes, also der Tatsache, dass jemand Carries Leiche vergraben hatte, wird der Todesfall allerdings als Homicide, also Tötungsdelikt, eingestuft. 17 Monate lang war Carrie weg und doch so nah gewesen. Nur einmal über die Straße rüber, am gelben Haus vorbei, in den Garten, unter der Veranda. Da wäre sie gewesen. Da, wo Carol am Tag ihres Verschwindens vor der Tür gestanden, geklopft und nach ihr gefragt hatte. So nah. Jetzt ist sie ganz weit weg, in der Gerichtsmedizin. Bald können sie sie zur Ruhe legen, mit einem echten Grabstein, mit Blumen, können Abschied nehmen und sie in Gottes Hände geben. Geliebte Tochter, Carrie Ann Jo Peck, 17. August 1968 bis 3. September 1983. A fire we can't put out. Ein Feuer, das wir nicht löschen können, steht auf dem dunklen Grabstein, der Carries letzte Ruhestätte markiert. Der auf dem Grabstein angegebene Todestag ist der 3. September 1983, kurz nachdem man Carrie gefunden hatte. Doch vieles spricht dafür, dass Carrie bereits am Tag ihres Verschwindens gestorben war bzw. getötet wurde. Der Tag, an dem Carrie suspendiert worden war. Der Tag, an dem Carol gewartet und gewartet und gewartet hatte. An dem sie vor dem gelben Holzhaus gestanden und nach ihr gefragt hatte. War ihre Tochter da noch am Leben gewesen? Nicht nur Carols Augen richten sich nun auf den jungen Mann, der schon ein Jahr zuvor in den Fokus der Ermittlungen geraten war und in dessen Garten man nun Carries Leiche gefunden hatte. Laut dem Bauunternehmer, der im Garten gearbeitet und sie gefunden hatte, war John Mann, als die Leiche entdeckt wurde, ins Haus gerannt und hatte sich mehrfach übergeben. Er war, auch Stunden später, noch so aufgelöst gewesen, dass er nicht von den Ermittlern vernommen werden konnte. Dabei müssen sie dringend mit John reden. Denn ein Gerücht macht die Runde, dass, wenn es sich als wahr herausstellen würde, John Manns ursprüngliche Aussage, er sei am Tag von Carries Verschwinden alleine zu Hause gewesen, widerlegt. Denn unter den Jugendlichen in der Nachbarschaft munkelt man von einer Party, die am Tag von Carries Verschwinden bei den Manns zu Hause stattgefunden haben soll. John Mann soll die Abwesenheit seiner Mutter ausgenutzt haben, um ein kleines Get-Together zu veranstalten. Kids, die die Schule schwänzen, ältere Jugendliche und junge Erwachsene. Ein bisschen Alkohol, ein bisschen Cannabis. Als die Ermittler ihn befragen, gibt er zwar zu, sich wegen des Leichenfundes übergeben zu haben, dass eine Party stattgefunden oder etwas mit Carries Verschwinden zu tun habe, bestreitet er jedoch vehement und verlangt schließlich nach einem Anwalt. Danach sagt er nichts mehr. Damit ist er nicht der Einzige, der bestreitet, dass am 12. März eine Party stattgefunden hat. Denn es gibt zwar Munkeleien und Getuschel, aber niemand, der das Gerücht bestätigen kann oder will. Einige Wochen später meldet sich ein Nachbar der Manns bei der Polizei. Er gibt an, einen jungen Mann im Garten der Familie beobachtet zu haben. Der junge Mann habe neben der Stelle, an der man Carries Leiche gefunden hatte, gekniet. Er habe die Arme in den Himmel gestreckt. Es schien, als würde er weinen. Der junge Mann ist kein Unbekannter, kein Fremder. Es ist José Ferreira, genannt Junior. Er ist ein paar Jahre älter als Carrie und wohnt ein paar Häuser weiter. Man kennt sich. Als die Ermittler mit ihm reden, gibt er zu, im Garten gewesen zu sein. Es sei ihm nicht gut gegangen an dem Tag. Er sei gerade frisch von seiner Freundin getrennt gewesen und habe um Carrie getrauert. Er wollte sich verabschieden. Das sei alles. José ist ganz ruhig, kooperativ. Auch er wird nach der Party bei den Manns befragt und danach, ob er dabei gewesen war. Doch auch er gibt an, nichts von einer Party zu wissen. Die Ermittler haben also einen jungen Mann, der sich übergab, einen jungen Mann, der im Garten weinte, eine mögliche Party und eine Mauer des Schweigens. Die Zeit vergeht. Carol bekommt Carries Freundinnen und Freunde immer seltener zu Gesicht. Kaum eine von ihnen kommt noch zu Besuch. José ist eine Ausnahme. Der junge Mann ist immer noch oft bei den Tusnas. Er ist ein angenehmer Mensch und wird mit der Zeit von einem gern gesehenen Nachbarn zu einem echten Freund der Familie. Einer, mit dem Carol in der Küche sitzen und über ihre Tochter, die ihr so unendlich fehlt, reden kann. Auch José scheint oft an Carrie zu denken. Sie verfolge ihn, gesteht der Carol eines Abends. Und er ist nicht der Einzige, der verfolgt, der heimgesucht wird. Auch Carol muss immer wieder an den 12. März denken. An ihre Entscheidung, ihre Tochter nicht von der Schule abzuholen. Und auch Carries Freundin Margie denkt immer wieder an den Moment zurück, als sie die Entscheidung traf, Carrie nicht zu begleiten, sondern zurück zum Unterricht zu gehen. Es gibt so viele Was-wäre-wenns. Was wäre, wenn ihr Mitschüler ihr keine Farbe auf ihr Outfit gekleckert hätte? Was wäre, wenn Carrie ihn nicht geschlagen hätte? Was wäre, wenn Carrie nicht suspendiert worden wäre? Was wäre, wenn Carrie nicht so eine Angst vor Freds Reaktion gehabt hätte? Was wäre, wenn? Hätte ich doch nur. Warum hab ich nicht? 6 Jahre vergehen. 6 Jahre ohne Antworten, als eines Tages ein Anruf bei der Polizei in Milwaukee eingeht. Der Anruf kommt aus dem Dodge Correctional Institute, einem Hochsicherheitsgefängnis für Männer, das nordwestlich von Milwaukee liegt. Einer der Insassen des Gefängnisses behauptet, Informationen für die Ermittler im Fall Carrie Ann Jopek zu haben. Der Mann, Thomas Luker, gibt an zu wissen, wer Carrie ermordet hat. Thomas Luker ist ein Ex-Freund von Carries Freundin Robin Mand, der kleinen Schwester von John Mand. Er sagt aus, dass Robin ihm erzählt habe, dass John Carrie vergewaltigt und anschließend getötet habe. Ihre Leiche habe nach der Tat noch einige Tage im Keller gelegen, ehe sie unter der Veranda verscharrt wurde. Als die Ermittler Robin Mann daraufhin zum Gespräch bitten, gibt sie zwar zu, während ihrer Beziehung zu Luca über Carries Tod gesprochen zu haben, sie habe jedoch nie behauptet, ihr Bruder habe Carrie getötet, sondern lediglich über den Fund ihrer Leiche geredet. Robin glaubt, dass ihr Ex-Freund sich mit seinen Behauptungen an ihr für die Trennung rächen wolle. Mal wieder ein Hinweis, der die Ermittler zu John Mann führt, und mal wieder müssen sie ihn gehen lassen, weil sie immer noch nicht genug gegen ihn in der Hand haben. Und die Jahre vergehen. Die Nachbarschaft ändert sich. Neue Namen an den Klingelschildern, neue Autos in den Einfahrten. Neben den Fotos der Kinder hängen nun die der Enkelkinder. Nur Carrie bleibt für immer 13. Es ist der 11. Oktober 2015. Früh am Morgen klingelt das Telefon von WISN News, einem lokalen Fernsehsender aus Milwaukee. Will Myers, einer der Producer der Sendung, ist noch im Nachtdienst. Er nimmt den Anruf entgegen. Ein Mann ist in der Leitung. Ich will einen Mord gestehen. Auch bei einer Krisenhotline geht ein Anruf ein. Der Anrufer berichtet von einem schrecklichen Verbrechen. Am selben Tag betritt eine Frau die West Milwaukee Police Station. Ihr Mann habe ihr am Telefon gestanden, ein junges Mädchen getötet zu haben. Es dauert nicht lange, bis die Fäden bei der Polizei zusammenlaufen und klar wird, es geht um den Mordfall Carrie Ann Jopek. Und der Mann, der jetzt dreimal gestanden hat, Carrie getötet zu haben, ist kein Unbekannter. Es ist der Mann, der Jahre zuvor mit Carries Mutter Carol in der Küche gesessen und über Carrie geredet hatte. Der sagte, dass Carrie ihn verfolgen würde. Einen Tag später, am 12. Oktober, meldet José Ferreira sich auf dem Polizeirevier. Er ist bereit zu reden. In einem kleinen, schlichten Raum, in dem kaum mehr als ein Tisch und zwei Stühle passen, beginnt José zu erzählen. Er war 16 Jahre alt gewesen. John Mann hatte eine Party veranstaltet. Lauter Jugendliche, viele von ihnen hätten die Schule geschwänzt. Es wurde getrunken, gekifft. José habe auch getrunken. Eine Mische. Auch Carrie sei da gewesen. Sie habe ihn nach einer Zigarette gefragt, doch er habe keine gehabt und ihr stattdessen einen Joint angeboten. Carrie habe einen Zug genommen und gehustet. Sie habe ihn dann gefragt, ob er mit ihr in den Keller gehen würde. Und er sei davon ausgegangen, dass sie dort mit ihm rummachen würde. Sie seien zur Tür gegangen, die von der Küche in den Keller führte. Er habe sie geöffnet und Carrie den Vortritt gelassen und die Tür dann hinter sich zugezogen. Auf der Kellertreppe habe Carrie gezögert und gesagt, dass sie sich nun doch nicht mehr sicher sei, ob das alles eine gute Idee wäre. Daraufhin habe er sie böse angeguckt und gesagt, dass sie jetzt darunter gehen solle. Dann habe er sie geschubst. Carrie sei gefallen und mit dem Kopf zunächst gegen das Treppengeländer und die Wand geschlagen und dann auf dem Kellerboden gelandet. Ihre Füße hätten noch auf den Treppenstufen gelegen. Er sei die Treppe nach unten gegangen und habe Carries Körper so positioniert, dass er flach auf dem Boden lag. Carrie habe bewusstlos gewirkt und er habe seine Chance gesehen. Du bist so ein hübsches Mädchen, habe er ihr gesagt und begonnen, ihre Brüste anzufassen. Bei seinem Versuch, ihren Körper vom Boden zu heben, sei ihr Kopf nach hinten gefallen. Da sei ihm klar geworden, dass Carries Hals gebrochen und sie tot war. Durch eine Kellertür sei er in den Garten, genauer gesagt zu dem Hohlraum unter der Veranda gelangt und habe angefangen, mit einer Schaufel ein Loch zu graben. Nach 45 Minuten habe er Carries Leiche in das Loch gelegt und sie mit Erde bedeckt. Danach sei er noch für ein paar Stunden abgehauen und schließlich nach Hause zurückgekehrt. Als er von einigen der anderen Partygästen nach Carrie gefragt wurde, habe er sich ahnungslos gestellt. Jetzt ist es raus. Das Geheimnis. 33 Jahre lang hatte Carrie ihn verfolgt. José Ferreira erscheint erleichtert, umarmt nach dem Gespräch den Ermittler. Noch im selben Monat wird er offiziell des Second-Degree-Murder an Carrie Ann Jopek beschuldigt. Und er bekennt sich nicht schuldig. Die ganze Geschichte, die Geständnisse seien ausgedacht, wird sein Anwalt vor Gericht angeben. Es gäbe stattdessen mehrere Informanten, die belastende Informationen über John Mann hätten. Und einer von ihnen ist ein alter Bekannter, der Ex-Freund von Robin Mann, der sich schon einige Jahre zuvor an die Polizei gewandt hatte. Im Januar 2017 ist es schließlich soweit. Der Prozess gegen José Ferreira beginnt mit der Auswahl der Geschworenen und endet dann, noch bevor es richtig losgeht. Am 17. Januar mit einem Deal, den Anklage und Verteidigung im Einverständnis mit Carries Familie ausgehandelt haben. José Ferreira bekennt sich schuldig. Nicht jedoch des Second-Degree-Murder, was ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wird, sondern des versuchten sexuellen Missbrauchs zweiten Grades unter Anwendung von Gewalt sowie der rechtswidrigen Freiheitsberaubung. Da es sich um zwei Delikte handelt, die, anders als Second-Degree-Murder, längst verjährt sind, verzichtet Ferreira ausdrücklich darauf, sich auf die Verjährung zu berufen und wird zu 7 Jahren Haft verurteilt. Es ist nicht viel, aber es ist ein Urteil, ein Schuldanerkenntnis, eine Strafe. Niemand weiß, wie ein Prozess ausgegangen wäre, ob er am Ende nicht doch als freier Mann aus dem Gerichtssaal spaziert wäre. Und so sind Carries Mutter Carol und ihr Mann Fred zufrieden. Und bei einer Sache ist Carol sich ganz sicher. Es war Carrie, der sie das Ganze zu verdanken haben. Carrie, die Ferreira einfach nicht in Ruhe gelassen, die ihn heimgesucht hatte. Ja, ihre Tochter kann ganz schön hartnäckig sein.
Ich habe viele Gedanken gerade. Ich muss sagen, dass ich persönlich ein bisschen schlucken musste bei dem Urteil beziehungsweise bei der Anzahl an Jahren. Du hast es ja sofort auch eingeordnet, was ich auch gut und wichtig finde, weil ich glaube, dass es bestimmt euch auch so gegangen ist, dass man sofort dachte, nicht nur A wie kurz, sondern vor allem, ihr Tod wurde gar nicht berücksichtigt in dem Deal. Also nicht nur habe ich das Gefühl, sondern scheint ja so zu sein. Ich verstehe schon auch, dass genau wie du gesagt hast, dass es manchmal auch wichtiger ist, vielleicht sich einen Prozess zu ersparen, vielleicht lieber auf Nummer sicher zu gehen und vor allem das Allerwichtigste, auf die Hinterbliebenen zu hören. Und wenn das für sie nicht nur in Ordnung ist, sondern wenn das vielleicht für sie sogar besser ist und sie sich damit arrangieren können und damit ein Kapitel auch abschließen können, dann finde ich das ehrlich gesagt auch wichtig und richtig. Und dann bin ich die Letzte, die jetzt irgendwie höhere Strafen fordert, weil am Ende des Tages, wer bin ich? Aber ich musste kurz schlucken, ehrlich gesagt.
Das ging, beziehungsweise es geht auch ganz vielen Leuten so, aber es ist halt genau das, was du angesprochen hast. Man riskiert sehr viel mit einem zweiten oder mit einem Prozess überhaupt. Denn wir haben außer dem Geständnis eigentlich nichts, was ihn mit der Tat in Verbindung bringt. Wir wissen, dass er an dem Tag da war, dass er beobachtet wurde, wie er im Garten die Hände in die Luft gestreckt hat, dass er gesagt hat, dass er von Carrie heimgesucht wurde. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts, was ihn so an Beweisen mit der Tat in Verbindung bringt, weil ja auch einfach unglaublich viel Zeit seitdem vergangen ist. Es sind 33 Jahre. Mhm. Und ich glaube, dass wirklich die Staatsanwaltschaft, aber auch vor allem auch die Familie erkannt haben, es wäre wirklich vielleicht sogar wahrscheinlich gewesen, dass es vielleicht nicht in einer Verurteilung gemündet hätte. Zumal, einfach weil, wenn in dem Moment, in dem du das Geständnis zurückziehst, hast du halt nicht mehr viel. Zumal es hier ja wirklich einen auch ziemlich logischen alternativen Verdächtigen gibt. Mhm. Und da kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt, denn José Ferreira wurde nicht so direkt als Täter verurteilt, sondern as party to the crime. Das ist so eine Art, wie so ein Teilnehmer. So verurteilt man in Wisconsin Leute, die zum Beispiel direkt mit dem Täter in Kontakt stehen und so, oder die irgendwie was mit einer Tat auch zu tun haben. Du wirst nicht so als quasi so Haupttäter, als einziger Täter verurteilt. Das fand ich auch ganz interessant. Zumal ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Leute sich alle gar nicht so sicher sind, ob er wirklich alleine gehandelt hat. Mhm. Weil er sagt, er hat alleine gehandelt. Beziehungsweise seine Verteidigung sagt, es war jemand ganz anderes. Aber ich glaube, es gibt Leute, die das Gefühl haben, dass vielleicht noch irgendwer anders seine Hände im Spiel gehabt haben könnte. Ich finde tatsächlich, so wie er es geschildert hat, ergibt es für mich Sinn, dass er das auch irgendwie alleine gemacht hat und so. Aber wer weiß.
Ja, ich glaube, was bei mir vielleicht zu Beginn eher auch so ein ungutes Gefühl hinterlassen hat, war so ein bisschen diese Party-Situation, die du am Anfang geschildert hast. Also nicht mal die Situation selbst, sondern eher, dass es dieses Gerücht ja da gab, so, oder es ist eine Party, aber niemand sagt was. Und das hat vielleicht zu viele Bücher gelesen, zu viele Serien geguckt, aber das hat immer sowas von so einer, oh mein Gott, hier ist was passiert und das ist jetzt, wir schweigen alle. Und wir wissen es alle, aber keiner darf was sagen. Und irgendwie hatte ich so ein richtig ungutes Gefühl irgendwie bei der Sache. Als du dann später das geschildert hast, wie er so geschildert hat, was hätte passieren können. Das ist jetzt ein möglicher Ablauf. Hm. Ich meine, ich kann mir das schon auch vorstellen, ehrlich gesagt, dass es genau so war. Hm. Aber wir haben dafür auch nicht genug, also was heißt genug Informationen, aber sowas, dass man die Todesursache irgendwie nicht mehr genau weiß und solche Sachen, macht es halt auch schwer zu spekulieren, weil was war es dann?
Ja, und ich glaube, das ist es halt so ein bisschen so, dass man halt sehr, sehr viel spekulieren könnte. Und ich musste auch an diese Party denken, weil ich ja dachte trotzdem so, aha, das heißt, aber es gab die ganze Zeit Leute, die wussten, dass sie da waren dem Tag. Und ja, all diese Leute haben die Klappe gehalten. Keiner von denen hat es irgendwie wirklich mit der Sprache rausgerückt, hat sich getraut, was zu sagen. Und da frage ich mich schon, ob er, wenn er damals 16 war, so einschüchtern war, wenn die Leute das vielleicht auch gedacht haben, dass, also irgendwas muss ja gewesen sein, warum die Jugendlichen sich nicht getraut haben, das zu sagen. Und ich glaube, es gibt verschiedene Dynamiken. Es kann einmal so sein, dass man am Anfang es nicht sagt, weil man Angst hat davor, wie die Eltern reagieren. Dann hat man das nicht gesagt, dann hat man vielleicht schon seine Aussage gemacht, dann hat man natürlich Angst vielleicht, dass man gelogen hat, der Polizei gegenüber, hat das Gefühl, man kann jetzt vielleicht nicht mehr zurück, hat das Gefühl, dass man dann vielleicht auch ausgeschlossen wird. Wir wissen ja, dass wir natürlich so aus einer Erwachsenenperspektive auf das Ganze blicken. Aber für Teenager ist ja auch gerade so dieser Kosmos vielleicht der Nachbarschaft, der Schule viel wichtiger, so überlebenswichtig, dass man da auch irgendwie akzeptiert wird, sodass es da vielleicht eine viel höhere Hürde gibt. Gleichzeitig frage ich mich, beziehungsweise macht es mir irgendwie Hoffnung für andere Verbrechen. Wir haben ja vor einiger Zeit über das Verschwinden der Springfield 3 geredet, wo ja auch irgendwie der Gedanke war, dass da vielleicht einige Leute nicht alles gesagt haben, was sie wussten. Und da war ja immer der Gedanke, naja, würden so viele Leute denn so lange schweigen? Würden so viele Leute so lange nichts sagen und nicht keinen Ton von sich geben? Und hier haben wir ja gesehen, dass das durchaus funktioniert, dass hier durchaus ganz viele Jugendliche 33 Jahre lang dieses Geheimnis bewahrt hatten. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die das Gerücht in die Umwelt gesetzt haben, nicht die, die dabei waren, sondern die wussten, dass irgendjemand dabei gewesen war.
Ich glaube, es ist halt so ein bisschen den Wunsch, den man immer hat, dass irgendwann Täter oder Täterin ihr eigenes Gewissen vielleicht einholt. Und dass irgendwann vielleicht so ein Moment auch ist, nicht nur, dass du auch heimgesucht wirst, aber manchmal habe ich das Gefühl, was ist, wenn man wirklich nicht nur, also nicht mal die Tat selbst begangen hat, sondern vielleicht was beobachtet hat auch und selbst Teenager war und später vielleicht selber Kinder hat, die auch Teenager sind und dann denken, oh mein Gott, das hätte jetzt mein Kind sein können. Ja. Oder das, weil natürlich, wir Menschen sind, glaube ich, erstmal Lebewesen, die auch egozentrisch sind und dann immer vielleicht auch etwas einem näher geht, wenn man irgendeinen Bezug dazu hat. Und wenn man dann auf einmal denkt, oh mein Gott, ich könnte das Elternteil jetzt sein, was wir damals belogen haben. Und das ist, glaube ich, die Hoffnung, die man hat bei Fällen, die ungelöst sind. Oh, irgendwann kommt vielleicht ein Moment, wo du denkst, jetzt sage ich doch die Wahrheit, weil am Ende kann man vielleicht verjähren Taten und so weiter. Aber oftmals geht es ja nicht mal nur um diese Strafe und die Person ins Gefängnis zu bringen, sondern es geht um Gewissheit. Es geht darum zu wissen, was passiert ist. Und da ist es eigentlich nie zu spät für die Wahrheit. Und ich glaube, man wünscht sich das immer. Und ich persönlich kam mir dann manchmal so ein bisschen naiv vor, so, ah, wenn du jetzt 30 Jahre irgendwie schon damit gelebt hast, warum dann? Aber der Fall zeigt, warum dann? Weil es eben wirklich so sein kann, dass Leute irgendwann nicht mehr damit klarkommen.
Und ich frage mich auch, ob es manchmal dann auch wirklich so in eine akute Krise gehen kann. Weil zum Beispiel, wenn man irgendwie psychische Probleme auch eh entwickelt, ist es vielleicht auch schwerer, sowas dann noch weiter zu verdrängen.
Ja.
Und er scheint ja wirklich schon auch im Teenageralter da quasi heimgesucht geworden zu sein. Das Interessante ist, dass Carries Mutter Carol zumindest nach dem Urteil nicht geglaubt hat, dass seine Reue echt ist. Aber halt, und das fand ich so interessant, weil das heißt wirklich, dass sie halt wirklich glaubt, dass er quasi von Carrie mehr oder weniger heimgesucht wurde und quasi durch so einen externen Faktor scheinbar dazu getrieben wurde, mehr oder weniger sich zu stellen und darüber zu reden. Was ich mich halt frage, ist seine Schilderung der Tat. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass, also es kann natürlich sein, dass er noch was verschweigt, dass halt auch noch mehr passiert ist. Oder das ist ja auch nicht auszuschließen, dass er ihr zum Beispiel einen Schlag verpasst hat. Aber ich fand es ganz interessant, dass ja auch am Anfang gesagt wurde, theoretisch könnte es auch von einem Unfall stammen. Das ist nicht auszuschließen. Aber ich frage mich halt auch, ob du dann gestehst zum Beispiel, dass du sie angefasst hast. Weil wir müssen ja sagen, wenn sie ohnmächtig ist und du dann deine Chance siehst, dann siehst du halt deine Chance zu einer Vergewaltigung. So.
Ja.
Weil in dem Moment, in dem sie ohnmächtig ist, kann sie halt keinerlei Einwilligung, kein Einverständnis zu irgendwas geben. Ich frage mich, ob wenn du das schon zugibst, er hätte ja auch einfach sagen können, ja, und wir wollten uns küssen und sie wollte nicht und habe ich sie die Treppe runtergestützt. Oder sie ist gestolpert auf der Treppe und runtergefallen. Das wäre ja auch. Und deswegen habe ich manchmal fast das Gefühl, theoretisch, dass es vielleicht wirklich die Wahrheit sein könnte, die er da erzählt hat, zumal er ja auch einige der Anrufe halt anonym getätigt hat.
Mhm.
Und dass dann aber sich ja die, zum Beispiel der Fernsehsender an die Polizei gewendet hatte und so quasi diese ganzen Stückchen zusammengesetzt wurden, dass es sich um diesen Fall handelt.
Am Ende des Tages weiß man es halt nie hundertprozentig und es kann super kalkuliert auch sein, dass man trotzdem in gewissen Teilen die Wahrheit sagt und in anderen wieder nicht. Vielleicht auch, manchmal sagt man ja, Lügen sind glaubhafter, wenn du sie mit Wahrheit ausschmückst. Also das kann ja auch gut sein.
Mhm.
Gleichzeitig frage ich mich halt schon, in welcher Verfassung macht man so ein Geständnis? Also irgendwas spricht ja schon dafür, dass es jetzt nicht so ein kalkulierter Move war, weil wenn er jetzt einfach happy wäre und alles wäre super und ihn würde das gar nicht tangieren, hätte er diesen Anruf, glaube ich, gar nicht abgesetzt oder das Geständnis überhaupt ausgesprochen. Weil dann hätte er einfach damit gelebt. Ich glaube schon, dass es ihn halt wirklich ehrlich belastet, nicht in dem Sinne reuevoll vielleicht unbedingt, sondern einfach irgendwie belastet, psychisch oder was auch immer. Dass es halt Rückstände hinterlassen hat. Und ich glaube, dann spricht es zumindest dafür, dass irgendwie der Wunsch danach war, die Wahrheit zu sagen, beziehungsweise sich was von der Seele zu sprechen. Ob alles genauso war, ob er nicht dann doch Sachen weggelassen hat, keine Ahnung. Können wir offensichtlich nicht wissen. Das weiß nur er. Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht alles an den Haaren herbeigezogen ist. Weil dann wäre es sehr kalkuliert.
Mhm. Ja. Was mich aber irgendwie doch auch an eine Reue glauben lässt, muss ich gestehen, ist dieser Moment, der von dem Nachbarn beobachtet wurde. Dass er da im Garten war und wohl geweint hat und die Hände in den Himmel gestreckt hat, nachdem man ihre Leiche gefunden hatte. Weil wenn er wirklich einfach so eiskalt gewesen wäre damals, dann warum sollte er dann in den Garten gehen? Warum sollte er sich an den Fundort der Leiche begeben und scheinbar wahrscheinlich weinen?
Ich weiß, also ich finde das wirklich eine spannende Situation und spannende Szene, weil ich glaube, sie so ein bisschen auch zeigt oder man gut darüber reden kann, glaube ich, wie unterschiedlich Emotionen sind bei Menschen. Weil wenn du, glaube ich, Tränen siehst und diese Geste und so weiter und den Ort und so weiter, dann glaube ich, ist es sehr naheliegend, das auch anzunehmen, dass es Reue ist oder auch Trauer, Verzweiflung, was auch immer. Aber ich glaube, dass es auch so eine Mischung aus ganz vielen anderen Sachen sein kann. Vielleicht auch eine, also, weil Tränen kommen ja auch bei den unterschiedlichsten Situationen. Ich dachte vielleicht auch irgendwie, nicht Erleichterung in dem Sinne, dass, ja doch schon irgendwie, dass es vorbei ist auf gewisse Art und Weise. Mhm. Dass es etwas ist, was er mit sich rumgetragen hat und okay, es ist jetzt raus. Mhm. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass es nicht immer so eine hundertprozentige Reue sein muss, sondern vielleicht auch eine Mischung, die man selbst gar nicht einordnen kann. Weil ich glaube schon, dass so etwas Spuren hinterlässt und dass die wenigsten Menschen so kalt und abgebrüht sind, dass der Tod eines anderen Menschen, egal wie erstmal, dich irgendwie kalt lässt. Und dass sich das aber mit den Jahren, wenn du das nicht aufarbeitest, halt so riesig wird, dass das zu allen möglichen Emotionen führen kann.
Aber ich frage mich, ob das dann nicht auch mit Reue einhergeht.
Ja.
Weil Reue ist ja dann eigentlich dieses, also ich halte es eigentlich für sehr normal, dass wenn du wirklich eine Person schubst, ohne davon auszugehen, dass sie wirklich die Treppe runterfällt und dann stirbt, dass du das schon bereust, dass du jemanden getötet hast. So, man könnte natürlich gucken, so aus welcher Motivation? Bereust du es, weil du dir damit eine Last auferlegt hast und ein Geheimnis? Mhm. Oder bereust du es, weil du wirklich jemanden getötet hast und das Leben von Carrie beendet hast? Das sind natürlich vielleicht unterschiedliche Gründe. Wie schätzt du das ein, so von den Emotionen?
Na, ich glaube genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, für mich ist Reue so ein bisschen im ersten Verständnis, glaube ich, dieses aufrichtige, ich leide darunter, das tut mir total leid und so weiter. Und ich glaube, dass das nicht genau das ganze Bild von Reue sein kann, weil ich nämlich mir genauso gut vorstellen kann, das, was du jetzt zum Ende gesagt hast, dass man auch Reue schon empfindet, aber eher aus so einer egoistischen Position, weißt du? So, oh, dann hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich jetzt nicht diesen ganzen Stress, dann würde ich mir nicht ständig Gedanken machen, dann würde mich das jetzt nicht begleiten und so weiter. Im Endeffekt ist es dann ja schon das Bereuen an sich, aber glaube ich nicht das Erste, woran ich denke, wenn ich halt an Reue denke, weißt du? Wenn ich so... Aber an sich ist es das.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen, das passt eigentlich so ein bisschen auch zu ganz vielen Non-Apologies, die wir sehen, so Nicht-Entschuldigung. Dass Leute sagen, ich bereue es, dass Leute sich davon angegriffen fühlen. Das heißt, die Person bereut vielleicht gar nicht unbedingt die das, was sie gemacht hat, sondern wie es angekommen ist, die Konsequenzen. Ja. Du bereust nicht das, was du getan hast, sondern die Konsequenzen daher.
Ja.
Was ich mich frage, ist, ob dieser Moment, den Carol geschildert hat, wo sie mit ihm in der Küche saß und er gesagt hat, dass er verfolgt wird von Carrie, das vielleicht so ein Moment war, wo er ganz kurz davor war zu gestehen. Das finde ich rückblickend, kann man natürlich überhaupt nicht mehr beurteilen. Aber da habe ich viel drüber nachgedacht. Warum sagst du sonst, du wirst heimgesucht?
Mhm.
So nachts, wenn du da mit der Mama von dem Mädchen, was du getötet hast, in der Küche sitzt und sagst, ich werde heimgesucht. Und dann frage ich mich manchmal, ob, also wir wissen natürlich nicht, wie es genau abgelaufen ist. Aber wenn man sagt, ja, ich denke da auch viel dran, ist was anderes, als wenn man sagt, warum hast du das Gefühl? So,
ja.
Woher kommt das zum Beispiel?
Stimmt. Naja, weil, also ich persönlich glaube ja jetzt nicht an eine übernatürliche Form des Heimsuchens. Ich glaube, dass es hier persönlich eher um diese psychische Belastung wahrscheinlich geht, damit klarzukommen, die sich anfühlt, als ob da jemand dich heimsucht. Am Ende des Tages suchst du dich selber, glaube ich, heim. Aber genau, ich finde das eigentlich einen spannenden Gedanken, weil wenn ich mir gerade halt vorstelle, dass du es vielleicht sagen willst, gleichzeitig aber auch damit struggles, was das für Konsequenzen hat und du weißt, dass es Konsequenzen haben wird und dir fast eben wünscht, oh, kann mich einfach jemand vielleicht zwingen, dass ich das jetzt sagen muss. Mhm. So kann mir jemand die Entscheidung abnehmen. Das vielleicht so ein bisschen. Was natürlich nicht heißt, dass sie in irgendeiner Bringschuld ist, weil wie soll sie das wissen? Und ich glaube auch, dass gerade, wenn du selbst ja super emotional involviert bist, offensichtlich als Elternteil, dann denkst du vielleicht auch nicht so, sondern du verstehst Heimsuchen vielleicht auch anders, so dass, keine Ahnung.
Also wie du heimgesucht wirst, vielleicht von deiner Entscheidung, deine Tochter nicht abgeholt zu haben.
Genau.
Ja. Wobei ich die halt auch so zu 1000% nachvollziehbar finde, wie es wäre ja auch wirklich, also ich hätte es wirklich ein bisschen lächerlich gefunden, tatsächlich zu sagen, ja, ich laufe jetzt 200 Meter, um meine 13-jährige Tochter von der Schule abzuholen, in einer Nachbarschaft, die halt zu dem Zeitpunkt als sehr, sehr sicher angesehen wurde. Ich glaube, da kann einfach jedes Elternteil auch nachvollziehen, warum Carol gesagt hat, nee, das Mädchen kann alleine nach Hause laufen.
Absolut.
Ich muss sie jetzt hier nicht abholen, das ergibt keinen Sinn.
Also ich weiß, dass es auch zum Beispiel in den USA noch eine andere Wahrnehmung ist bei uns, weil ich sehe das irgendwie regelmäßig im Internet, wenn irgendwie Leute nach Deutschland zum Beispiel auswandern und dann ganz überrascht sind, wie früh Kinder hier einfach selber auch zur Schule gehen. Also ich bin schon in der Grundschule alleine zur Schule gefahren mit dem Fahrrad und wie schockiert manche Menschen aus den USA darüber sind. Aber ich glaube, bei diesem Fall gibt es ja gar, also was, sie war kein 7-jähriges Mädchen. So.
Und ich glaube auch, das ist die Zeit. Ich glaube, dass in den 80er Jahren auch Kinder in den USA noch mehr Freiheiten hatten. Also so wie ich das immer, also es gibt ja auch so diese, es gab mal so einen Artikel über so eine Autorin, die als Worst Mom in den USA irgendwie gehandelt wurde, weil sie ihr Kind, ich glaube in New York, alleine mit der U-Bahn hat zur Schule fahren lassen, weil er das unbedingt wollte. Und dann hat sie das, glaube ich, mit ihm geübt und hat ihm auch Geld gegangen und hat ihm gesagt, dass, wenn das passiert ist, machst du so und so, und hat ihm ganz viele Tools und ganz viele Skills mit an die Hand gegeben, damit er quasi alleine zur Schule fahren kann, wo nach er dann auch total stolz war und so. Und als sie darüber geschrieben hat, ist so eine Welle des Hasses irgendwie, glaube ich, über sie hereingebrochen. Während ich, glaube ich, in diesem Kontext halt gelesen habe, dass viele Leute sagen, naja, in den 80er Jahren war es noch ganz anders. Da hat man noch, sind Kinder noch irgendwie viel freier rumgelaufen und so, während es ja mittlerweile in den USA teilweise dazu führt, dass Eltern angezeigt werden, wenn sie ihre Kinder unbeaufsichtigt vor dem Haus spielen lassen, zum Beispiel.
Ja.
Der Fall gibt mir auf jeden Fall irgendwie sehr große Hoffnung tatsächlich für andere Fälle. Weil wir haben in letzter Zeit so oft darüber geredet, dass es ja einmal so diese Fortschritte in der DNA-Analyse beispielsweise gibt, was die Identifizierung angeht, aber auch zum Beispiel, was die DNA-Analyse geht, wenn man noch kleinste DNA-Spuren von Täter und Täterin hat. Dass da ja auch die Analysen immer besser werden und dadurch wahrscheinlich noch viele Fälle aufgeklärt werden. Und ich glaube auch, dass solche Sachen auch noch dazu beitragen werden, dass wirklich Leute Sachen gestehen und selbst wenn anders als in diesem Fall, keine Verurteilung erfolgt, so ist dann doch trotzdem irgendwie die Wahrheit dann zumindest da und kann, ja, wie du gesagt hast, Angehörigen vielleicht irgendwie helfen.
Mhm.
Und man weiß es zumindest so.
Mhm.
Das ist die Person, die dafür verantwortlich ist. Die Person hat sich schuldig bekannt und hat es damit auch anerkannt. Und wir suchen nicht mehr nach diesem Gespenst, nach diesem Schatten, der sich in der Nachbarschaft bewegt hat. So, weil bis dahin wäre es ja auch wirklich so, dass zum Beispiel John Mandt einfach immer unter Verdacht stand. Ich meine, natürlich gibt es theoretisch die Möglichkeit, dass er irgendwas damit zu tun hat. Aber ich glaube, dass er für viele Leute wahrscheinlich der Verdächtige war. Und selbst wenn die Polizei gesagt hat, dass Fred nichts damit zu tun hat, kann man sich vorstellen, dass viele Leute vielleicht gedacht haben, naja, wer weiß. Weil man halt nie weiß, so was ist, wenn es wer ganz anders aus der Straße gewesen wäre. So, die Angst ist immer noch, dass da draußen jemand rumläuft.
Ja.
Und ich glaube, gerade für die Leute, die als alternative Verdächtige auch auf den Listen standen oder stehen, ist das halt auch noch zusätzlich so eine Sache. Weil eine Sache, die ich mir schwer vorstelle, ist wirklich so, wenn du beschuldigt wirst oder als Verdächtiger gehandelt wirst, aber wirklich nichts damit zu tun hast, dass Leute dir gegenüber, also Leute, die das wissen, dir gegenüber vielleicht wirklich skeptisch sind, vorsichtig, misstrauisch.
Und ich glaube, dass man manchmal auch unterschätzt als Person, die das jetzt eher aus den Medien konsumiert, als jemand, der vielleicht auch in der Stadt gewohnt hat, ist, wie viele das vielleicht auch sein könnten. Weil hier ist es ja mit John jemand, der einfach immer wieder genannt wird und so weiter, über den wir auch sprechen können. Aber manchmal frage ich mich, ob es da nicht noch viel mehr Leute gab, die zum Beispiel auf dieser Party dann waren oder in der Clique oder was auch immer, dass auf die auch alle vielleicht gezeigt wird und einfach spekuliert wird viel.
Ja.
Und das vielleicht noch größere Kreise manchmal zieht, als wir jemals rausfinden werden. Weil ich mir halt, gerade wenn es, also klar, hier ist es jetzt nicht ein kleines Dorf, aber trotzdem, man munkelt halt, man redet. Und da denke ich auch viel drüber nach.
Was für mich auch noch so ein bisschen gegen diese Thomas Lücker, also gegen die Aussage von dem Mann aus dem Gefängnis spricht, ist, dass er halt auch gesagt hatte, dass die Familie das wusste und ihn geschützt hat. Deswegen Robin ihm das ja auch erzählt hat angeblich. Und er hat übrigens auch einmal gesagt, dass er sie mit einem Eispickel oder so getötet wurde, was ja ein sehr spitzer Gegenstand ist. Und was für mich halt so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass ja, wenn es wirklich so wäre, dass die Familie ihn schützt, wie kann es dann sein, dass die Mutter ein Jahr danach den Auftrag gibt, die Veranda abreißen zu lassen und den Boden zu ebnen?
Ja.
Nee. So, wenn es dir wirklich darum geht, dein Kind zu schützen, dann schickst du nicht ein Jahr später einen Handwerker in deinen Garten hinten und lässt ihn genau an der Stelle den Boden ebnen.
Ja, so. Absolut. Danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt. Und bevor wir jetzt gleich zum zweiten Teil unseres Podcasts überleiten, machen wir hier ganz kurz Werbung. Und das war's auch schon. Und jetzt können wir alle gemeinsam vielleicht nochmal aufatmen mit unserer Puppy Break!
Yay!
Ich habe heute eine Puppy Break mitgebracht und die ist inspiriert mal wieder vom Internet, denn ich habe einen Clip gesehen, der, glaube ich, auch ziemlich viral gegangen ist. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass den einige gesehen haben. Und in dem Clip geht es um einen bestimmten Hund, um Luna, die einen Job hat. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass es Assistenzhunde gibt oder Hunde, die in irgendeiner Art und Weise irgendwie Berufe, nenne ich es jetzt mal, ausüben. Wir hatten ja schon auch zum Beispiel über Hunde gesprochen, die Kindern beim Lesen helfen. Und wir haben auch eine Nachricht letztens von euch bekommen, dass Hunde auch zum Beispiel in Gerichten bei Prozessen eingesetzt werden. Gerade wenn es zum Beispiel Opfer und Überlebende von Gewaltverbrechen gibt, dass sie denen helfen können, einfach nur da zu sein. Und das finde ich immer ganz, ganz, ganz schön, weil wir, glaube ich, alle wissen, wie gut Tiere einem tun können, alleine vielleicht einen Hund zu streicheln. Und Luna hilft ihrem Besitzer bei seiner psychischen Krankheit. Und zwar leidet der unter einer schizophrenen Psychose und hat Wahnvorstellungen. Und Luna ist so trainiert worden, dass sie eben auf Anweisung ihres Besitzers eine Person begrüßen oder nicht begrüßen soll. Und so kann er dann unterscheiden, ob da wirklich jemand ist im Raum oder ob es eben eine seiner Wahnvorstellungen ist. Und davon gibt es einen kleinen Clip, wie Luna eben reagiert, beziehungsweise in dem Clip nicht reagiert. Und das fand ich mega spannend, weil das für mich noch so ein Feld war, wo ich dachte, oh mein Gott, das ergibt so viel Sinn, dass man hier ein Tier einsetzt irgendwie, das einen unterstützen und helfen kann im Alltag. Und deswegen dachte ich, teile ich das mit euch. Den Clip können wir ja auch mal teilen jetzt bei Instagram. Aber ja, darüber wollte ich sprechen.
Ja, das habe ich auch gesehen und fand das auch total interessant und habe gedacht, eine Sache, über die wir in der nächsten Folge reden, die wir jetzt vorgestern aufgenommen haben. Wenn ich schlafwandle und denke, dass da ein kleiner Welpe ist draußen oder irgendwo ein Reh, dann wäre das auch total praktisch, wenn Olaf darauf
ja
trainiert wäre. Ja.
Oh mein Gott.
Dann müsste ich nicht immer noch mal so lange nachgucken, ob da nicht doch irgendwie.
Wobei, eigentlich müsste man dich viel mehr trainieren, weil, wenn da ein kleiner Hund wäre, würde Olaf auf jeden Fall ausschlagen. Nee, sagt man das so? Sich melden.
Ja, anschlagen.
Anschlagen, melden. Danke.
Ja, stimmt, stimmt. Wenn ein weiterer Hund bei uns draußen wäre oder im Haus. Ja. Falls ihr nicht genau wisst, worüber wir reden. Wir reden darüber in der nächsten Folge mit Menschen und Monster etwas ausführlicher.
Ja. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du was im Gepäck?
Oh mein Gott, ich habe keine Gedanken.
Marike hat vergessen, dass wir Empfehlungen machen. Weil Marike sich jetzt erst noch sammeln muss, fange ich einfach mal mit meiner Empfehlung an. Es ist eine kleine Nostalgie-Empfehlung. Und zwar hatte ich witzigerweise, als ich über Silvester mit Freundinnen weggefahren bin, sind wir mit dem Auto gefahren und haben ganz viel so alte Musik ausgepackt, so aus den 90s und haben ganz viel Britney Spears gehört. Und dann habe ich mich an den Britney Spears Film erinnert und habe mit den Mädels so darüber geredet, so, oh mein Gott, wisst ihr noch, der Film auch? Und dass der so schlecht geredet wurde und habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht und habe dann auf einmal gesehen, dass der zu Netflix hinzugefügt wurde dieses Jahr und ich musste ihn sofort gucken. Es geht um Crossroads und ich habe ihn zusammen mit einer Freundin geguckt und wir waren schon so ein bisschen darauf vorbereitet, dass der vielleicht nicht so gut gealtert ist. Ich bereite mich da immer vor, wenn ich irgendwas aus den 90s gucke, aber er hat uns so gut unterhalten. Ohne Witz, ich war ein bisschen überrascht, wie viele Leute da mitspielen, die man auch kennt. Also nicht nur Britney Spears offensichtlich, sondern auch Zoe Saldana. Und ich fand das richtig gut. Es hat mich genau in meine Kindheit/Jugend zurückkatapultiert. Ich war so ein riesiger Britney Spears-Fan. Das waren meine ersten Alben. Und dieser Film hatte mich so in seinen Bann gezogen. Ich habe den ganz oft mit Freundinnen geguckt damals. Und irgendwie war es jetzt ganz schön, den nochmal geguckt zu haben und sich an die Zeit zurückzuerinnern. Deswegen, wenn ihr es vielleicht selbst auch noch nicht gesehen habt, der ist gerade noch bei Netflix. Und wenn ihr vielleicht auch nochmal in eure Jugend, Kindheit oder in die Vergangenheit allgemein reisen möchte, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen.
Vielleicht muss ich das mal machen. Mhm. Also ich fand das damals auch, ich weiß noch, das habe ich mit Larissa geguckt. Ich glaube, die erste Maxi-CD, glaube ich, die ich mir selber gekauft habe, war I Love Rock'n'Roll oder so von Britney Spears, glaube ich.
Ja.
Ja, war schon richtig cool.
Ja. Und das war, also vor allem, ich habe mich dann auch mit meiner, wir haben irgendwie versucht, uns auch dran zu erinnern, wie wir diesen Film eigentlich damals geguckt haben, weil Streaming und so weiter, das gab es ja alles nicht. Und irgendwie, ich glaube, also ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass wir den immer wieder aus der Videothek ausgeliehen haben. Und das ist auch so ein Konzept, das mich erstmal sehr alt, ich fühle mich dann sehr alt, wenn ich daran denke, aber gleichzeitig finde ich es auch, vermisse ich es ein bisschen. Weil, kennst du noch dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob das so ein Ding bei euch war, aber in eine Videothek zu gehen und rumzulaufen, es war wie so ein, war wirklich wie ein Schlaraffenland. Und dann durften wir, meine Schwester und ich, uns manchmal dann Film aussuchen, dann sind wir da durchgerannt und waren so aufgeregt, dass man jetzt was Neues gucken kann.
Nee, bei uns war das, ich glaube, es ist so eine Dorfsache, dass es nicht so ein großes Ding war, dass wir eher so irgendwie. Dann hattest du halt deine DVDs und deine Freundin hatten DVDs, hat man die vielleicht mal ausgetauscht, aber vor allem habe ich halt einfach immer die gleichen DVDs immer und immer wieder geguckt.
Ja, das stimmt, das habe ich
und
auch.
Immer und immer und immer und immer wieder. Ja. So irgendwie, die man hatte. Ja, ich war irgendwie in meinem Leben vielleicht, einmal, zweimal in der Videothek, glaube ich. ja, nicht so oft.
Ihr könnt es, also mich würde es total interessieren, wie das bei euch war und wie viele von euch so diese Videotheksstimmung fühlen, die ich gerade beschrieben habe. Ist dir was eingefallen? Ja. Hast du?
Ja, mir ist was eingefallen. Also ich möchte gar kein spezifisches Werk jetzt empfehlen, aber falls ich es noch nicht gemacht habe, ich hoffe, dass ich die Empfehlung jetzt noch nicht gemacht habe. Ich möchte eine Autorin empfehlen, und zwar Kate Morton. Kate Morton ist Australierin, die dann nämlich zwischenzeitlich in London gelebt hat. Und sie schreibt so, ich sag mal, historische Romane, die sich meist auf verschiedenen Zeitebenen spielen. Und es geht immer, also oft, um so große Anwesen und Häuser auf dem Land irgendwie in Australien oder England, wo immer irgendwas passiert und wo es immer ein dunkles Geheimnis gibt, was dann irgendwann meistens aufgedeckt wird. Und es hat meistens was mit Verbrechen zu tun. Und die Bücher sind teilweise sehr komplex, also meistens viele Charaktere und teilweise viele Zeitstränge und so. Und Ich finde es aber trotzdem richtig, richtig gut. Also es hat irgendwie sowas, wenn man so, so historische Sachen mag, so ein bisschen Detektivgeschichte, wobei meistens eigentlich keine Detektive dabei sind, aber so dunkle Geheimnisse und die Zeit damals und so ein bisschen Romance vielleicht manchmal noch so ein bisschen oder zumindest so Familiengeheimnisse, dann kann ich ihre Bücher wirklich empfehlen. Ich finde die immer sehr interessant und sie hat auch ein Buch geschrieben, Homecoming heißt es, glaube ich. Das habe ich jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, oder letztes Jahr gelesen, wo was in Australien spielt. Und da sieht man, da geht es, also wenn man True Crime, sich mit australischem True Crime auskennt, wird man immer so wieder denken, ah, jetzt wird der Fall erwähnt und jetzt geht es um den Fall und so. Und jetzt sind da Parallelen dazu und immer sehr bildgewaltig mit sehr vielen Beschreibungen. Und
weißt du, wie viele Bücher es gibt? Sind das so richtig viele? So viele, viele?
Nicht so richtig viele. Ah, okay. Ich habe, glaube ich, vielleicht 4 oder so von mir gelesen, glaube ich. Oder 5. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe die eine Zeit lang immer Secondhand gestellt. Aber jetzt kam eins raus, was es noch nicht Secondhand gab. Deswegen habe ich mir das mal neu geholt.
Ja, aber da geht es ja dann in Nachschub. Weil ich finde, also kurz
bei der...
Ja,
die sind auch sehr dick. Also das sind sehr, das sind so richtig dicke Wälzer. Und ich finde, sie sind so perfekt auch eigentlich für einen Urlaub oder so. Also wenn man sich so auf eine Zeitreise und eine Reise begeben möchte und irgendwie gar keinen Bock mehr auf die Gegenwart hat, dann ist das ganz passend.
Klingt auf jeden Fall sehr gut.
Wir haben, glaube ich, beide keinen Hot Take, aber ich habe gedacht, wir nehmen uns ein Beispiel an unseren lieben Kolleginnen von Menschen und Monster, die ja immer so ein bisschen was wie Comic Relief machen nach ihren Fällen, weil ich muss an eine Sache denken und ich wollte sie euch, beziehungsweise ich wollte es eigentlich dir erzählen, aber ich habe gedacht, dann kann ich sie euch auch miterzählen, weil ich kann mir vorstellen, dass einige von euch schon mal in der Situation waren. Und zwar geht es um falsch geschriebene und falsch verstandene Namen. Und das hatte ich diese Woche 2-mal. Und beide von diesen Situationen verfolgen mich ein bisschen, passend auch eigentlich zur Folge. Die erste Situation war, dass ich einer Person schreiben wollte bei Instagram. Eine Person, die ich nicht persönlich kenne. Ich wollte einfach nur sagen, hey, tolle Arbeit, danke. Und habe mir mehrmals den Namen angeguckt, weil ich wusste, ich muss diesen Namen richtig schreiben. Weil meistens sind ja die Usernames auch noch ein bisschen anders als die Namen. Guck die ganze Zeit da drauf, schick es ab und merke in dem Moment, dass ich den Namen falsch geschrieben habe. Das Problem ist, dass wenn man mit den Leuten ja noch nicht geschrieben hat, kann man ja immer nur eine Nachricht schicken, jetzt irgendwie neu, keine Ahnung. Ja. Das heißt, genau diese Nachricht und du kannst sie auch irgendwie nicht zurückziehen. Ich glaube, wenn man schreibt mit Leuten, kann man Nachrichten zurückziehen, aber scheinbar nicht, wenn man diese Anfragen stellt. Scheinbar kann man die dann nicht mehr zurückziehen. Das heißt, ich habe erstmal total verzweifelt versucht, wie kann ich das zurückziehen, hat nicht funktioniert, dann war das da, dann war ich so, oh mein Gott, dann dachte ich, okay, ich reagiere auf irgendeine Story, aber ganz viele Leute, dann kannst du auch nicht auf die Stories reagieren. Und da habe ich mich so schlecht gefühlt und habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, dachte, oh mein Gott, diese Person wird mich jetzt hassen, wenn sie das sieht. Und die Sache ist die, mein Name wird ja ständig falsch geschrieben, ne? Also die ganze Zeit, mein ganzes Leben wurde mein Name falsch ausgesprochen in den verschiedensten Variationen. Wenn ich im Ausland bin, brauche ich gar nicht erst, stelle ich mich immer mit irgendwelchen kürzeren Namen vor, weil ich weiß, dass die meisten Leute es auch gar nicht aussprechen können. Und mich stört das ja nicht. Aber ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die das halt wirklich richtig stört. Und ich habe mich deswegen so schlecht gefühlt. Und jetzt denke ich, oh mein Gott, du hast einen Moment gehabt, um was zu schreiben. Und du hast die Nachricht direkt verkackt. Du hast direkt falsch angefangen. Ja, auf jeden Fall ärgere ich mich da immer noch. Total. Also, wenn ihr auch mal wieder irgendwen falsch angesprochen. Vor allem, ich denke auch so, das ist ja das Problem, manchmal, du konzentrierst dich so darauf, aber dann passiert eine andere Sache und hast du schon wieder was anderes im Kopf und dann falsch. Wobei ich mich im Nachhinein auch frage, ob es auch autokorrekt war. Weil du weißt, also wie crazy mein autokorrekt ist und wie oft es halt irgendwas verhackstückselt, aber aufs Schlimmste. Ja. Deswegen habe ich fast gedacht, aber ich habe das Gefühl, dass ich es einfach falsch geschrieben habe, wenn ich ehrlich bin. Und vor allem, das ich habe mir 5-mal den Namen angeguckt. Ich habe extra geguckt, die ganze Zeit. Und ich war so, du musst es jetzt richtig schreiben, du musst es jetzt richtig schreiben. Und dann schreibe ich es falsch.
Aber hast du einen ganz anderen Namen geschrieben oder einfach nur den Namen falsch geschrieben?
Der Name ging durchaus mit dem richtigen Buchstaben los und hört auch mit dem richtigen Buchstaben auf. Aber in der Mitte hat
es... dazwischen ist alles anders.
Ich habe basically den Marieke-Mareike-Fehler gemacht. Nur ein bisschen anders.
Ja, weil ich glaube, es gibt gewisse Sachen, bei denen sich die Person auch denken kann, okay, das war autokorrekt. Also ich glaube, bei Marieke Mareike ist es, glaube ich, sogar gar nicht.
Ja, oder selten. Bei mir wird ja zum Beispiel ganz oft aus Marieke Mariele gemacht.
Ja, stimmt. Am Anfang hat mein Handy immer Mariele gemacht draus.
Ja.
Stimmt.
Was auch, okay. Gibt es Leute mit dem Namen? Falls ja, bitte schreibt es uns mal. Ja. Weil irgendwie,
wir suchen
Mariele. Der Name ist dann noch seltener als Marieke.
Aber das Handy denkt sich, Marielle.
Das war doch, habe ich euch schon mal erzählt, dass als ich eingeschult wurde und ich das saß, ich erst nicht erkannt habe, dass meine Lehrerin mich aufgerufen hat, weil sie nicht Marieke gesagt hat, sondern Marieke.
Oh, Marieke.
Und dann meine Eltern quasi meinten, ja, so musst jetzt gehen, das bist du. Und ich so, huh?
Aber das ist auch spannend. Eine spannende Aussprache. Das, weil ich mich tatsächlich frage, wie man darauf kommt, das E einfach noch auszusprechen. Also, du sagst ja auch nicht Marie. Es ist Marie.
Nee. Mhm. Ja, aber es ist ja auch im Ausland. Es ist ja Marieke.
Ja.
Marieke.
Marieke.
Alles.
Ja, tschüss.
Mariki. Ich habe gesagt, dann gab es Leute, die mich immer Maiki genannt haben.
Oh, süß. Wow.
Also, Maita. Alles hatte ich schon.
Die Menschen wurden kreativ.
Ja, sehr.
Dann wollen wir an dieser Stelle vielleicht die Folge auch beenden. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir hoffen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das war Puppies in Crime.
Tschüss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.